Und herzlich willkommen zu Fleck to Fleck, dem deutschen MotoGP Podcast. Wir heute mit der Review zum Österreich Grand Prix. Und ich bin heute natürlich auch wieder nicht alleine. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Jan.
Ja, und heute, wie schon erwähnt, mit der Review zum Österreich Grand Prix. Den konnte Francesco Bagnaia für sich entscheiden. Pecco Prosecco, wie man ihn scherzhaft nennt, konnte da das Rennen für sich entscheiden. Ja, auch relativ souverän das Rennen angeführt, bis am Ende Quartararo da ein bisschen Stress gemacht hat. Ja, auch für die WM sicherlich gut, dass Bagnaia gewonnen hat. Und ja, sicherlich auch wichtig für ihn, dass er ja so gut aus der Sommerpause kommen konnte.
Ja, also jetzt der dritte Sieg hintereinander. Also durfte jetzt dreimal hintereinander Prosecco spritzen, wie man so schön sagt. Ja, war ein gutes Rennen vom Start weg. Bastianini hatte ja die Pole geholt und konnte sich dann direkt auf der nach Kurve 1 direkt neben ihn setzen und dann auch in die Schikane rein überholen. War ziemlich gut gemacht. Also waren ja eigentlich ab der ersten Runde vorne weggefahren bis ganz am Ende. Außer einmal konnte, glaube ich, Jack Miller ihn kurz in der vorletzten Kurve überholen, aber kam dann direkt der Konter und ab da an hat dann Bagnaia so ein bisschen den Turbo gezündet, wie Jack Miller es auch genannt hatte, und er ist dann eigentlich mehr oder weniger nur noch hinterhergefahren. War ein interessantes Rennen, vielleicht nicht unbedingt eins, das man so erwartet hatte. Es war jetzt nicht so der typische Spielberg-Krimi, wie man ihn vielleicht kannte aus dem Jahr 2019 oder auch 2020. Aber vor allem am Anfang war ziemlich viel los.
Definitiv, da sind die vier Ducatis erstmal vorne weggeblasen. Da dachten schon alle, oh je, das wird hier Ducati-Vielfach-Sieg. Am Ende ist, ja gut, sind zwei davon übrig geblieben auf dem Podium. Die anderen haben sich dann verabschiedet, Bastianini mit dem Bremsproblem. Oder ich weiß nicht, was das da war. Genau, auf jeden Fall ein Problem. Und Jorge Martin, der ist dann noch gestürzt. Aber der ist am Ende noch auf P10 nach Hause gekommen. Also hat zwar ein bisschen Zeit verloren, aber doch noch Top 10 mit Sturz. zum Beispiel vor Markenkollegen Fabio Gianantonio. Ja, also die beiden um Kampf ums Werks Ducati Cockpit schwächeln ein bisschen. Vor allem Jorge Martin, der es ja, ja sozusagen in der eigenen Hand hatte, das Rennen gut zu beenden, aber dann in der letzten Runde dann auch noch gestürzt. Das ist natürlich besonders bitter.
Ja, wie du angesprochen hast, es war so ein bisschen Ego-Shooting, so im Rennen Bastianini gegen Martin. War gut mit anzusehen. Es gab auch einige Überholmanöver, weil, ja, wollte halt jeder zeigen, ja, ich bin halt eben der Bessere. Hat sich dann am Ende nicht so ausgezahlt. Natürlich muss man ein bisschen differenzieren, Bastianini da das Felgenproblem gehabt und Martin mit dem Sturz. Natürlich ist es besonders bitter für Enea Bastianini, aber auch für Jorge Martin. Er wollte es halt unbedingt versuchen, Jack Miller dort noch zu überholen, weil wenn er da aufs Podium gefahren wäre, wäre das natürlich schon so ein bisschen so ein kleiner, ja, wie soll ich sagen, Sidekick gegen Enea Bastianini geworden. Von daher ein bisschen bitter für ihn, aber immer noch Top 10. Ist schon interessant. Er wird dann Zehner mit einem Sturz, hat 17 Sekunden Rückstand, kommt vor Gianantonio ins Ziel, vor Oliveira, der schon da auf der Strecke schon gewonnen hat, vor Vinales, vor Alex Marquez, Dovizioso. Also mit einem Sturz ist schon heftig, vor allem wenn man immer sagt, die MotoGP ist so ausgeglichen, aber wenn man mal ehrlich ist, so im Rennen ist das schon ein großer Gap. Ich meine, Lorenzo Savadori, der letzter geworden ist, hat 46,666 Sekunden Rückstand. Okay, Testfahrer, hol mir halt Raul Fernandez, Official Driver, 42 Sekunden Rückstand. Okay, hier wird zwar noch Remy Gardner, wird zwar noch gelistet, aber der ist ja dann, glaube ich, hatte den dritten Sturz am Wochenende im Rennen, also komplett verkorkstes Rennwochenende, aber auch Raul Fernandez, da war nichts. Also man lässt sich von den Zeitabständen so in Trainings und Qualifyings leicht irritieren, wo meistens 20 Fahrer innerhalb, ja, 1,2, so eine Sekunde so ungefähr, Aber im Rennen, wenn es dann wirklich auf die Pace ankommt, dann gibt es da schon Unterschiede.
Dann von den Ducati-Jungs kann man, denke ich, noch die Muni-Leute da positiv hervorheben, und zwar Luca
Weltklasse.
Marini und Marco Bezzecchi, die da beide in den Top 10 auf Rang 4 und 9 nach Hause gekommen sind. Ja, Marco Bezzecchi wieder bester Rookie, auch deutlich vor Fabio Jannettoni, nicht mal ganz so deutlich, halbe Sekunde, also eigentlich gar nicht deutlich, aber halt schon gut. Aber Luca Marini war deutlich vor seinem Teamkollegen, nämlich 8 Sekunden. Und ja gut, 6 Sekunden vom Podium weg ist schon etwas. Aber hat zum Beispiel Soren Sarko in Schach gehalten. Und ja, also Luca Marini jetzt, also der kommt immer besser in Fahrt. Ja, glaubst du, ihn wird das ein bisschen, sagen wir mal, also, ja, ärgern, dass er nicht auf der Liste ist für den Ducati-Werksplatz?
Luca Marini ist ein Fahrer, der ist meistens so in Trainingssessions sehr, sehr unauffällig. Also, wenn man bedenkt, dass das Wochenende eigentlich schon auf Platz 22 oder 23 begonnen hat im FP1 und jetzt auf P4 im Rennen geendet hat, ist das natürlich positiv für ihn. Ich meine, es ist ein besseres Saisonergebnis. Er ist zwar immer noch 8,3 Sekunden weg vom Sieger Pecco Bagnaia, ja, man muss auch sagen, er ist schon, glaube ich, Platz 13 gestartet, hat im Qualifying den Platz um, glaube ich, 37.000stel so ungefähr verpasst, den Spot in Q2. Also, Luca Marini gefällt mir sehr, sehr gut, aber auch Marco Bezzecchi macht einen Wahnsinnsjob. Ich glaube, der ist von P18 oder so ins Rennen gegangen, jetzt auf P9 als Rookie bei dem dichten Feld, das muss man erstmal machen und ich denke halt schon ein bisschen, so ein bisschen voraus. Ich meine, wir wissen ja, Bastianini und Martin, die sind im Fight um den Werksplatz. Aber derjenige, der ihn bekommt, muss halt auf einen Zweijahresvertrag hoffen. Ich denke auch, dass er den dann bekommt, derjenige, so mindestens Zweijahresvertrag. Weil ich glaube, ein Jahresvertrag macht eigentlich nicht viel Sinn. Da hat man mal eine schlechte Saison und dann ist man direkt wieder weg, oder was? Ich meine, das hat man beim Jack Miller auch nicht gemacht. Deswegen, warum sollte man das bei Bastianini oder halt Jorge Martin machen? Dennoch, für so in 2, 3 Jahren, Luca Marini, also ich denke auch, dass er diese Saison noch sein erstes Podium wird einfahren. Vor allem jetzt Misano, Home Turf, hat er letztes Jahr eine Front Row geholt auf der Strecke. Also scheint ganz gut zu liegen. Ihm natürlich auch als Italiener, Misano, alles drum und dran. Das passt natürlich wie Butter aufs Brot. Aber auch Marco Bezzecchi gefällt mir sehr, sehr gut. Und früher oder später muss man die beiden auch als Kandidaten für das Werksteam ja, halt einfach auf die Liste setzen. Auch manchmal finde ich es schade, dass Juan Zarco da nicht so in, ja, noch nicht so in dem Pack dabei ist. Aber P5 ist in Ordnung. Hat meistens wahnsinnige Trainings, ist gut in Qualifying, schafft es halt dann nicht im Rennen so das, was er kann, umzusetzen. Aber trotzdem, die drei, die sind trotzdem sehr, sehr stark und das dauert nicht mehr lange, bis auch dann Marini so ein bisschen anklopft bei Ducati. Werksteam.
Dann haben wir Fabio Quartararo auf der 2, gerade eben schon angesprochen. Ja, auch schon wieder so ein bisschen der heimliche Sieger, ja. Hat sich
Ja,
hier wieder Platz 2 so ein Podium erkämpft. Eigentlich auf einer Strecke, wo es am Anfang wieder nicht so gut aussah. Ja, hat wieder Boden auf der Lace Bagger gut gemacht. Auf seinen in der WM noch stärksten Verfolger. Hat auf Banyaya nur ein paar Punkte verloren. Also die anderen japanischen Motorräder. Für die sieht es nicht so gut aus, aber Quartararo, der ist da irgendwie vorne immer dabei.
wenn man ehrlich ist, hat Quartararo das Rennen, ja, wie du sagst, insgeheim gewonnen, weil er hat nur 5 Punkte auf Bagnaia verloren. Ich glaube, Bagnaia ist jetzt 44 Punkte weg. Ja, genau, 44 Punkte. Und Aleix müsste 2 weg sein. Ist natürlich besonders bitter jetzt für Aleix. Also man sagt ja, Aprilia liegt ja auf jeder Strecke bekanntlich ziemlich gut, aber an dem Wochenende fand ich das alles ein bisschen wackelig. Er ist auch nicht in Q2 gekommen direkt, hatte auch Freitag Probleme gehabt, auch im Nassen so ein bisschen im FP1. Also das hat nicht so direkt harmoniert wie auf anderen Strecken. Das soll jetzt nichts heißen. Platz 6 ist immer noch gut. Andere Fahrer würden sich wünschen, wenn man Platz 6 holt. Honda. Deswegen, also es ist immer noch kein Weltuntergang, aber er kämpft um die WM und hat jetzt, wie viele Punkte in der Gruppe? 10 Punkte. Er hat 10 Punkte jetzt auf Quartararo verloren, auf dem Fahrer, der mit einer Yamaha fährt in Österreich. Ah, bekanntlich sich ja eigentlich, sollte das nicht so liegen, aber es ist eigentlich schon, obwohl Lech gesagt hat, es ist das Bestmögliche, was er rausholen konnte, ein bisschen enttäuschend, weil er hat 10 Punkte jetzt verloren, wieder mal auf Quartararo und Quartararo hat sozusagen seinen WM-Abstand wieder vergrößert. Ein anderer ist ein bisschen dichter gekommen, aber ich weiß nicht, das sind jetzt zu leicht 32 Punkte. Das ist ein Sieg und ein neunter Platz. Den müsste Lech erstmal aufholen. Vor allem den Sieg, wenn man überlegt, Lech hat er nur erst einmal gewonnen in der Saison in Argentinien. Also im Gegensatz zu Bagnaia, der hat jetzt schon 5 Rennen gewonnen, glaube ich, dieses Jahr. Also es kommen jetzt Strecken mit Misano, sollte Lech liegen, aber auch Bagnaia, aber auch Quartararo. Also die müssen aufpassen, dass ihnen da Quartararo jetzt auch in Misano nicht enteilt. Dann haben wir noch ein Europarennen in Aragon am 18.09. Und dann geht es weiter auf Übersee mit Thailand, Ducati-Strecke, mit Motegi. Würde ich eigentlich auch sagen, Ducati-Strecke. Und dann weiter mit Phillip Island und Malaysia. Also es kommen noch ein paar unbekannte Strecken. Da wissen wir halt nicht, was da passieren wird. Aber Quartararo, er macht es halt einfach immer gut. Und speziell jetzt in diesem Rennen. Anfangs dachte man, wie viel da war er da? Fünfter, oder? So nach der, oder Sechster, Fünfter oder Sechster war er da. Nach der ersten Runde. Und da habe ich eigentlich nicht mehr daran geglaubt, dass er da die 4 Ducatis vorne noch einholt. Natürlich, auch Martin dann am Ende gestürzt und Enea Bastianini den Ausfall gehabt, aber die Pace muss man erstmal an den Tag legen. Ich glaube, der hat ungefähr 1,5 Sekunden aufgeholt auf die Ducatis, was sehr, sehr stark ist. Und er war auch am Ende des Rennens klar der schnellste Mann auf der Strecke. Und das muss man ihm einfach zugute halten. Und auch, wie er es gemacht hat. Ich meine, das Überholmanöver in der Schikane. Ich glaube, das war eins der einzigen Überholmanöver dort, die ich überhaupt in einem Rennwochenende gesehen habe, im MotoGP-Rennen. Also, ja, es war schon stark, wie er es gemacht hat. Er hat gesagt, Miller hat ein bisschen zu früh gebremst, er ein bisschen zu spät. Da konnte er halt dann außenrum, ja, hat zuerst außenrum und dann innen vorbeigehen. Es war sehr, sehr stark gemacht, aber da frage ich mich dann auch immer. Miller und Martin, die machen da vorne dann den Geilen und fahren da, wie als würden sie um den Sieg fahren. Klar, es ging ums Podium, um P2, aber ich weiß nicht, die haben doch gewusst, Quartararo kommt von hinten und warum muss man sich dann so als Team so ein bisschen immer im Weg stehen? Ich verstehe es nicht. Warum nicht einfach zusammen kämpfen, um Quartararo halt auch ein bisschen zurückzuhalten, weil das hätte Bagnaia natürlich auch gut getan. Wäre Quartararo nur Vierter geworden, dann hätte Bagnaia anstatt nur 5 Punkte 12 Punkte gut gemacht. Das ist schon mal was anderes. Also die haben sich selbst so ein bisschen im Weg gestanden.
Definitiv. Böse Zungen würden jetzt sagen, Quartararo hat es gut, dem kann da vorne kein Teamkollege im Weg stehen, weil da vorne ist ja kein Teamkollege von denen. Die sind nämlich weiter hinten anzusiedeln. Andrea Dovizioso, der da einen Punkt geholt hat, der Rekordsieger im Spielberg, glaube ich.
Ja.
Genau. Und die anderen Yamaha sind ausgeschieden. Also, ja, würden wir Quartararo jetzt mal außer Acht lassen, dann haben wir eigentlich schon so eine zweite Honda-Situation. Das ist
Ja.
von den Teamkollegen nicht gut.
Nee, also ich weiß auch nicht, also wie du sagst, wenn Quartararo ist, wenn es den nicht gäbe, dann würden die richtig, wie soll ich sagen, richtige Probleme haben. Weil das ist jetzt wie bei Honda. Okay, bei Yamaha denkt man jetzt so, ja komm, ich habe Quartararo, Morbidelli, der wird da bestimmt irgendwann reinfinden. Darren Binder, der geht wahrscheinlich eh Moto2, Dovizioso hört auf und Kyle Quaccio helft noch gerade aus, der Rest letzten Saisonhälfte. Und das kann Honda halt nicht sagen. Wenn Marquez da wäre, würde man das vielleicht auch so ehrlich sagen. Oh, jo, komm hier, Marquez haben wir hier. Es ist sowieso der Star im Team. Der regelt das schon. Da braucht man keinen Pol Espargaró oder noch einen Alex Marquez oder Nakagami. Da reicht das. Erschreckend ist, Marc Marquez ist auf Platz 15 in der WM, hat 60 Punkte und hat immer noch 15 Punkte mehr als Nakagami, der zweitbeste Honda-Fahrer in der Team-WM. Ja, das finde ich wirklich erschreckend. Ja, wie viele Rennen ist Marquez jetzt schon wieder nicht dabei? Seit Mugello, das ist gefühlt schon ein halbes Jahr her. Also, das ist schon erschreckend. Vor allem auch die Lage bei Honda. Ja, es ist so ein bisschen. Es ist so ein bisschen Larifari, weil die gehen wahrscheinlich ins Rennen, denken, ja, okay, gut, jetzt starten wir hier hinten, probieren wir alles, aber wissen insgeheim, da ist nicht viel zu holen. Stefan Pradl am Start schon Probleme gehabt, ich glaube mit der Kupplung oder irgendwie sowas. Das ganze Wochen über schon Startprobleme gehabt. Das verstehe ich dann auch nicht. Warum kriegt man das dann nicht gefixt? Die haben da gefühlt hunderte Mechaniker. Warum kriegt man das nicht gefixt? Ich verstehe es nicht. Weil der Start ist der größte, ist die größte Chance, Position gut zu machen. Diese Chance hat dein, wie soll ich sagen, dein Lichtblick Alex Marquez auch noch ganz gut genützt eigentlich. Von 25 auf eigentlich fast direkt Position 14 nach der ersten Runde, oder? Oder auf Position 15. Also, es geht schon, aber das hat halt Pradl nicht hinbekommen, genauso wenig wie Pol Espargaró. Und dann war es halt eigentlich nur so ein vor sich hinfahren. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. 2 Punkte hat das Team insgesamt geholt. Nakagami ist noch gecrashed. Alex Marquez, beste Honda, hat gezeigt, dass er es im Rennen kann. Nur im Qualifying ist er halt echt nicht gut. Daran muss er auf jeden Fall arbeiten. Auch nächste Saison bei Gresini. Weil da gibt es dann wahrscheinlich höhere Ansprüche als bei Honda.
Ja, also wenn man so guckt, wer hinter den Hondas ist, also so Rolf Fernandes, Lorenzo Salvatore, Remy Gardner, das ist eigentlich schon auch das Backfield vom Backfield.
Ja.
Ja, und auch ein Andrea Dovizioso, der in Rente geht. Ja
Immer
gut.
noch vor ihm. Ist eigentlich auch, ja.
Da konnte nur Star Honda Driver Alex Marquez da was dagegen setzen. Mit einer unglaublichen Pace und einem
Ja.
sensationellen Start. Top Honda, ich habe eigentlich auch nichts anderes erwartet.
Ne, nur nicht.
Nakagami, der hat sich im Kies, der hat gesagt, komm, ich habe keinen Bock mehr, ich hole eh keine Punkte. Hat das ins Kies gesetzt. Ja, so ein Stefan Bradl ist auch weit weg. Pol Espargaró, der hat ja irgendwelche wieder Ausreden gesucht nach dem Rennen, auch Armpump und so. Wobei ich weiß nicht, wie man eine Armpump bekommen hat, Armpump auf einer Honda, die fahren ja eigentlich so slow, wie kann man eine Armpump kriegen, ist die Frage. Würden böse Zungen jetzt sagen bei Honda. Ja, aber also es muss ja auch am Bike liegen, es kann ja nicht nur an den Fahrern liegen. Ja, weil die haben ja alle schon bewiesen, also Alex Marquez, Moto2-Weltmeister, Stefan Bradl auch Moto2-Weltmeister, Pol Espargaró auch Moto2-Weltmeister, Nakagami zwar kein Moto2-Weltmeister, aber
Aber Paul, der MotoGP, Paul. Ja.
Ja, aber ja, also Honda ist wirklich. Also wäre ich schon mir und Alex Rins, ich hätte Angst vor der nächsten Saison.
Ja, das ist eigentlich ein gutes Sprichwort, Suzuki. Ja, da habe ich auch auf Instagram so einen kleinen Text geschrieben. Bei unserer Instagram-Seite über Joan Mir. Weil ich dachte, ja, da muss man halt irgendwie, keine Ahnung, muss mal gesagt sein. Also, Joan Mir ist ja schon so ein bisschen ein Unglücksrabe, würde ich jetzt sagen. Erstens mal halt, dass Suzuki sich jetzt zurückzieht. Das wissen wir mittlerweile, das müssen wir nicht, eigentlich jetzt nicht jedes Mal ansprechen, aber das geht natürlich schon so ein bisschen auf die Motivation. Zweitens hat er eigentlich schon nicht den offiziellen Contract mit Krebs für Honda. Das ist so gut wie sicher, aber halt noch nicht bestätigt. Aber ich denke, das wird auch bald folgen. Alex Rins hat den Platz bei LCR Honda. Alex Rins. Ich hoffe mal, dass er sich damit jetzt. Er hatte die große Chance, Weltmeister zu werden 2020. Er hatte so eine große Chance. Und hat es dann doch irgendwie halt auch ein bisschen zu oft ins Kies gesetzt. Eins muss man ihn lassen, seine Rennstürze haben sich sehr, sehr minimiert. Wann ist Alex Rins das letzte Mal ausgefallen im Rennen? Im Gegensatz zu Joamir, ich weiß gar nicht, der wievielte DNF das jetzt schon für ihn ist. Der dritte DNF schon? Müsste das eigentlich schon sein, wenn nicht sogar am Stück, glaube ich. Also der ist jetzt schon häufiger ausgefallen. Jetzt hat er sich auch noch verletzt. Jetzt kann der nächste Woche in Misano nicht mitfahren. Dann denkt man sich halt natürlich auch so als Fan, ist Weltmeister aus dem Jahr 2020. Sonst können immer Weltmeister ihre Form direkt bestätigen. Hat Marc Márquez genug, häufig genug be bewiesen. Hat Rossi oft bewiesen, hat Jorge Lorenzo bewiesen. Wird eventuell auch ein Quartararo jetzt in der Saison beweisen, dass man das auch dann kann verdoppeln. Das hat er natürlich nicht geschafft. Und da denkt man sich auch, ist das jetzt nur so ein Ausrutscher gewesen, der WM-Titel? Glaube ich nicht, weil es wird ja nicht jeder einfach mal so Weltmeister. Und das war eine spezielle Saison 2020, das wissen wir, denke ich, alle, aber er hat es besser draus gemacht. Und deswegen sollte man ihn genauso anerkennen wie alle anderen Weltmeister auch. Ich glaube nämlich, dass er somit einer derjenigen ist, der so ein bisschen in der Weltmeister, ja, MotoGP-Weltmeisterliste so ein bisschen abfällt, weil einmal im Corona-Jahr, denkt man sich auch, das war nur jetzt einmal, das passiert nie mehr. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Zeit von John Mir nochmal kommen wird. Auch wenn es sich jetzt komisch anhört, denke ich, dass die Zeit bei Repsol Honda wieder kommen wird, weil Honda kann es sich nicht erlauben, jetzt nochmal so eine Saison zu haben. Das geht nicht. Das ist ja auch, das ist ja auch alles Geld. Also, und wenn Alex Márquez mit den mageren zwei Pünktchen, die fahren da durch die Weltgeschichte für zwei Punkte. Also, da kann man ja auch eigentlich auch daheim bleiben. Also, da muss auf jeden Fall was passieren.
Aber Joan Mir ist auch noch jung, er hat ja fast noch seine ganze Karriere vor sich. Also
Ja.
ist ja erst eingestiegen 2019. Also
Ja.
ist ja erst das insgesamt vierte Jahr von ihm.
Also, deswegen, man sollte ihm noch ein bisschen Zeit geben und er ist nicht der Einzige, der momentan so ein bisschen in einer Krise ist.
Wer ist denn sonst noch in der Krise?
Oliveira.
Ach so, ja, der war ja letztes Rennwochenende mal vor Brad Binder. Aber jetzt wieder das alte Kräfteverhältnis hergestellt. Auch eigentlich nichts anderes erwartet. Brad Binder letztes Jahr in Spielberg gewonnen. Und auch dieses Jahr wieder mit einer starken Performance holt er die Punkte für KTM rein. Oliveira mit einer Performance, wie er eigentlich schon die ganze Saison gefahren ist, immer so oh, 7 Sekunden
P12 eigentlich.
dahinter. Immer so Ende der Punkteränge eher. In den Top 10 kann er nicht mitspielen. Und die anderen zwei Tech-3-Jungs, die eigentlich schon die ganze Saison bodenlos unten, die können da gar nicht mithalten. Und ja, generell, also auch vor allem bei den KTM-Rookies fehlt massiv die Pace. Also da geht gar nichts.
Ja, gut. Remy Gardner hat schon gesagt, er sieht sich 2023 definitiv nicht in der MotoGP. Na gut, man kann ja einmal mal, auf, man kann ja mal aufdecken. Was haben wir denn noch? Gas, Gas, ne? Für alle die, die es noch nicht mitbekommen haben, werden 2023 als KTM Tech 3 Ersatz, ist immer noch eine KTM, aber halt eine andere Marke, ja halt in die MotoGP reinstarten. Die warten nur auf Sergio Garcia und Isan Guevara, aber das dauert ja nicht so lang. Also das ist ja, die sind da in 2 Jahren sowieso da, gell, Julian? Ganz
Oh
schnell wird
nein,
das.
nein.
Weltklasse. Da warten die schon drauf, auf die zwei jungen Spanier. So, Und da ist noch ein Platz frei. Da hat übrigens auch Paul Espargaró hingewechselt. Also für Paul ist die Zukunft schon mal geklärt. Das finde ich ganz gut, weil Paul Espargaró kann Motorrad fahren. Das hat er häufig genug bewiesen. Vielleicht ist es dann bei KTM aber eigentlich auch so mit Honda so ein bisschen der, ja, einer der schwächsten Hersteller. Und eigentlich Yamaha kann man da eigentlich auch noch reinpacken. Also Yamaha hat halt nur Quartararo. KTM hat eigentlich nur Brad Binder, der auch mal an dem Wochenende endlich mal sein Qualifying auf die Reihe bekommen hat. War da, glaube ich, mal ein Q2. Also auch mal ein kleiner Fortschritt bei ihm. Na, KTM und Honda, das ist KTM zwar schon noch deutlich besser, aber so Richtung Podium und Sieg habe ich die eigentlich auch schon lange nicht mehr gesehen. Also da war es in den letzten Jahren auch mal besser. Und ja, Brad Binder macht seinen Job gut. P7, 9 Punkte. Oliveira P12, 4 Punkte, insgesamt 13. Fürs Team, das sind 11 mehr als Honda geholt hat. Also das ist schon mal ziemlich positiv. Aber natürlich nicht das, was sie erwarten, von sich selbst erwarten. Nochmal kurz zurück zum Fahrerkarussell. Da haben wir natürlich dann noch einen Platz bei GasGas frei. Die beiden Muni-Plätze sind auch noch nicht bestätigt, VR46, aber da gehe ich mal davon aus, dass da Bezzecchi und Marini noch eine Saison bleiben werden. RNF Aprilia ist noch alles frei. Da ist natürlich dann so ein bisschen die Frage, RNF. Wen haben wir da bei RNF? Also, Darren Binder geht natürlich wahrscheinlich in die Moto 2, Dovizioso hört auf, also da werden komplett zwei neue Fahrer hinkommen. Überlegt man eventuell in Oliveira zu RNF, aber dann überlegt man auch vielleicht in Oliveira zu GasGas. Dann hat man aber auch noch in der unteren Kategorie, haben wir vielleicht sogar noch einen Augusto Fernandes. Also, es ist nicht so einfach. Remy Gardner sieht sich nicht mehr in der MotoGP 2023, Raul Fernandes guckt sich weiter um. Raul will vielleicht bei RNF Aprilia unterkommen, was meiner Meinung nach vielleicht gar keine so schlechte Idee ist. Aprilia ist zwar nur ein Kundenteam, ist RNF, aber der kann eigentlich gar nicht mal so schlecht sein. Also die würde ich gar nicht mal so unterschätzen. Also es ist noch nicht viel geklärt eigentlich. Nee, Marc ist, wie gesagt, bei mir ist noch nicht offiziell bestätigt. Ja, also es steht noch ein bisschen was aus. Auch die Pramac-Jungs. Da ist auch noch nichts bestätigt. Johann Zarco ist auch noch nicht bestätigt für nächste Saison, aber wahrscheinlich schon. Und ja, bei Pramac wird dann meiner Meinung nach halt dann der hingehen, der es halt dann nicht ins Werksteam schafft. Also entweder Bastianini oder Jorge Martin. Entweder bleibt Jorge Martin oder Enea Bastianini kommt neu zu Pramac. Aber es ist auch eigentlich klar, so Ducati-Werksteam hat noch so den extra Geschmack, aber vom Bike her, man kann genauso gut mit einer Chiesini-Maschine gewinnen wie mit einer Werksmaschine. Also, das hat Bastianini auch gezeigt. Also, das kommt eigentlich nur so ein bisschen auf, ja, den Namen an und die Farbe vom Motorrad. Das ist wie bei Ferrari. Sitzt man am roten Ferrari oder sitzt man am Haas? Das ist derselbe Motor. Okay, bei der Formel 1 ist es ein bisschen krasser vom Performance-Unterschied, aber ich meine ja nur. Deswegen, also. Mal gucken, ich bin gespannt. Und da wird sich jetzt in den nächsten Wochen, auch glaube ich jetzt so nach Misano, wird sich da einiges ergeben.
Dann gucken wir in die kleineren Klassen. Aygura hat das Moto 2-Rennen gewonnen.
Oh ja, es ist.
Vor dem Honda-Team Asia-Kollegen Soumitra Chandra
Ja.
und auch einer GasGas, Jake Dixon. Also sie zeigen, dass sie auch in der Moto 2 qualitativ hochwertig unterwegs sind. Auch mit Albert Arenas auf P9, auch in den Top 10, aber der wird, denke ich mal, ersetzt werden hier mal vorne, Guevara oder. Die müssen eigentlich beide hoch, Guevara und Garcia. Da müssen die Jake Dixon und Arenas hier mal den Platz freimachen, denke ich, für die zwei qualitativ hochwertigen Moto3-Fahrer.
Ja.
Genau, und dahinter auf P4 und P5 dann die Red Bull KTM Ayo-Jungs. Ja, deren Zukunft auch noch nicht ganz geklärt ist. Acosta wahrscheinlich noch ein Jahr Moto 2.
Ja.
Augusto Fernandes vielleicht, MotoGP vielleicht oder nicht, mal gucken. Ja, in der Moto 3
Boah.
hat dann.
Sorry. Was nur rennen.
In der Moto 3 hat dann Sasaki gewonnen vor Suzuki und meinem Lieblingsfahrer David Munoz. Nicht. Ja, die WM-Kandidaten ist eigentlich keine große Rolle gespielt. Garcia auf der 5, Guevara auf der 7, die qualitativ hochwertigen Moto3-Fahrer. Und dann der qualitativ hochwertigste Moto3-Fahrer, Dennis Bott ja leider nur auf der 12. Ja, schade. Aber in Misano, das ist Home Turf, da lässt sich Bott ja den Sieg nicht nehmen. Fährt ja auch kein Fanati mit in der Moto3, von daher sollte das eigentlich kein Problem sein. Und ja, generell die nächsten Rennen sollte eigentlich wieder Foggia gewinnen und dominieren und das ist jetzt dann noch am Ende dann als WM-Führender rauskommen, ne?
Ja gut, also man muss halt Foggia ja schon lassen, dass er eigentlich dann im nächsten Rennen schon ein bisschen mehr Experience hat, vor allem halt bei den Überseerennen, so Thailand, Motegi, so, da ist ein Isan, soweit ich weiß, noch nie gefahren. Garcia schon, aber Guevara da noch nicht. Also wird das auf jeden Fall da so ein bisschen ein Vorteil sein. Aber was das bitte für ein Rennen von Sasaki, das war ja unglaublich. Ja, erstmal Pole, Double Long Lap Penalty hat er vor dem Rennen halt aufgebrummt bekommen. Ich glaube noch von Silverstone oder so. Muss der da absitzen. Da fährt er los, er mal vorne mit dabei, fährt er da Long Lap Penalty, dann so mitzieht, dann wieder ist er nochmal vorne, dann muss er nochmal fahren. Dann ist er, glaube ich, bis auf P18 oder so zurückgefallen. Und dann hat er wieder die Aufholjagd nach vorne getätigt. Also, das war Weltklasse. Das war schon fast so wie Pedro Acosta 2021 in Katar. Nur, dass der da einen Boxenstopp Start hatte. Also, Moto 3 ist einfach alles möglich. Man kann da gefühlt eine Runde zurück sein und das Rennen gewinnen. Es ist einfach fast so. Eine Double Long Lap Penalty, man verliert 2,5 Sekunden ungefähr durch diese Double Long Lap Penalty, glaube ich mal, oder 3 Sekunden. Also er musste allein schon so rund 6 Sekunden rausfahren gegenüber den anderen Jungs. Da waren ja keine langsamen. Tatsuki Suzuki, David Munoz, ganz starker Fahrer, 16 Jahre alt, wirklich Weltklasse. Den muss man auf jeden Fall in Zukunft auf der Rechnung haben. Nee, Spaß beiseite. Ich bin kein so großer Fan von ihm. Gibt viele, die Fan von ihm sein. Vielleicht machen wir uns hier auch ein bisschen unsympathisch, aber ich bin sowieso nicht so Typ jüngere Garde. Ich finde das eigentlich nicht so gut. Okay, so ein Guevara ist auch jung, aber der ist, glaube ich, immerhin 18 und so ein Munoz ist halt 16. Das sind 2 Jahre und das in dem jungen Alter ist halt schon ein großer Unterschied. Deswegen mag ich da eher so ein bisschen die etwas erfahrenen Leuten. Moto 2, na, wieder Pain gehabt mit Vietti. Jetzt glaube ich, wann ist er gestürzt? 7 Runden vor Schluss. Ich habe das Rennen nicht gesehen, deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher. Natürlich auch bitter, hätte gewinnen können, Podium oder ja, halt Sieg auch. Anstattdessen gewinnen die beiden Honda Team Asia-Fahrer. Was natürlich auch bitter ist für Nakagami. Nakagami fällt aus, MotoGP, Kiesbett und Ogura gewinnt, der halt eigentlich im Fight ist. Mit ihr Nakagami um den LCR Honda sieht. Also, da wird auch bald eine Entscheidung fallen. Ich tue mir da schwer. Holt man den Ogura, dann ist natürlich das Risiko, dass er lange braucht, um sich einzugewöhnen, hoch. Oder er wird halt ein Bezeki und kommt direkt super klar. Aber Honda ist halt ein sehr schwieriges Bike. Honda ist nicht Ducati. So ein Bezeki hat sich so gut eingelebt dort, weil halt Italienisch, Ducati, das Bike ist, funktioniert super gut. Man muss auf der Geraden allein kann man schon nichts mehr falsch machen. Also, wie aus der Ducati sitzt, der hat eigentlich ja Top 15 vorprogrammiert eigentlich. Ich glaube, weiter hinten kann man da eigentlich fast nicht sein mit dem Motorrad. Und deswegen eine Honda dann auch ein wirklich schweres Bike. Ich meine, Nakagami hat Erfahrung. Er ist seit 2018 jetzt in der MotoGP. Er hat jetzt schon 18, 19, 20, 21. Da ist sein 5. MotoGP jetzt. Also er weiß schon, wie man fährt. Nur er hat es halt noch nie wirklich hinbekommen. Zweimal Vierter ist, glaube ich, sein bestes Ergebnis in der MotoGP. Also muss ich schon da überlegen. Holt man einen jungen wilden Ayogura, wo das Risiko ist, dass er lang braucht, um sich einzugewöhnen. Aber auch möglich ist, dass er sich schnell eingewöhnt. Oder behalten wir Nakagami, der zwar nicht so die Leistung bringt, aber wo wir wissen, dass er das Bike kennt und dass er Motorrad fahren kann. Zwar die Leistung nicht bringt, aber also, wenn sie auf einer sicheren Variante wollen sein, würde ich Nakagami behalten, weil Ich weiß nicht, ich finde, der kennt das Bike, der weiß eigentlich, wie man mit der Honda fährt. Der kann auch schnell sein. Der Kagami kann unglaublich schnell sein. Darf man nicht unterschätzen. Und so ein Ogura, natürlich, wenn er jetzt Weltmeister wird, muss er ja hoch, also, ne? Dann ist das was anderes. Aber wenn er jetzt kein Weltmeister wird, dann würde ich mir es nochmal überlegen.
Dann würde ich sagen, war es das auch an dieser Stelle mit Fleck zu Fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, lasst eine positive Bewertung da, folgt uns auf den Social Media Kanälen. Und dann würde ich sagen, deine letzten Worte, Jan.
Ja, nächste Woche Misano, 4.9. Vormerken. Bin ich gespannt drauf. Ja, mal gucken. Es wird vielleicht, ich hoffe, es wird kein so einseitiges Rennen werden. Also ich hoffe jetzt nicht, dass es entweder Bagnaia oder Quartararo dominiert. Das ist immer so ein bisschen, ja. Und ich wünsche mir, dass LA wieder so ein bisschen jetzt nach Silverstone und jetzt in Österreich echt zwei Schläge. Nicht schlechten Rennen, auf keinen Fall, aber zwei Rennen, wo er nicht auf seinem Niveau gefahren ist, was er, denke ich, kann und wo er stehen will, dass er das wieder ändert mit Aprilia, Italien, Home Turf eigentlich, deswegen, das sollte ganz gut klappen.
Dann würde ich sagen, das war Fleck to Fleck, der deutsche MotoGP-Podcast für heute. Ciao.
Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot four times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.